SRF 1.
«12.30 Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. Russland macht seine Drohung wahr und erhöht die Gaspreise für die Ukraine. Manuel Valls, die Erwartungen an den neuen französischen Premier sind hoch.
C'est une personne qui veut faire fonctionner la France.
Er sei einer, der wolle, dass das Land funktioniert. Der Passant spricht für viele, aber der Einzelkämpfer Valls eckt auch an. Ein Porträt. Schutz oder Schikane? Die neuen Regeln für Sexgewerbe in Zürich werden von Behörden und Prostituierten ganz unterschiedlich bewertet. Und im Tagesgespräch um 1, Baustelle Berufsbildung. Wir sprechen darüber mit Josef Widmer vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Im Studio sind Brigitte Kramer und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Russland hat der Ukraine die Gaspreise um 30% erhöht. Grund seien Schulden von mehr als 1,7 Milliarden Dollar. So begründete der Chef des russischen Energiekonzerns Gazprom die Maßnahme. Russland hatte allerdings bereits unmittelbar nach dem Machtwechsel in der Ukraine damit gedroht, dem Land den bisher gewährten Rabatt für Gaslieferungen zu streichen. Die Ukraine steht vor dem Staatsbankrott. Um Hilfsgelder vom Internationalen Währungsfonds zu erhalten, wurden einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt, wie Massenentlassungen und Rentenkürzungen. Alle paramilitärischen Gruppen in der Ukraine werden aufgelöst. Dies hat das ukrainische Parlament entschieden. Während der Proteste in der Hauptstadt Kiew hatten sich verschiedene sogenannte Selbstverteidigungsgruppen gebildet. Einige davon kontrollieren noch immer einzelne Stadtteile in Kiew. Russland und der Westen hatten verlangt, dass diese Gruppen entwaffnet werden. Bei Protesten gegen die Regierung ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein Demonstrant getötet worden. 4 weitere wurden verletzt, als Unbekannte auf die Menge geschossen hätten, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte. Dies ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit den Protesten seit mehreren Wochen. Mehr als 3 Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima dürfen in der Umgebung des havarierten Atomkraftwerks erstmals wieder Menschen wohnen. Die japanische Regierung hat einen kleinen Teil der gesperrten Zone freigegeben. Rund 350 Personen dürfen zurück in ihre Wohnungen in der Stadt Tamura und wieder dort leben. Das Gebiet sei dekontaminiert worden, so die Regierung. Rund um das Atomkraftwerk Fukushima mussten nach der Katastrophe Zehntausende ihre Wohnungen verlassen. Der amerikanische Außenminister John Kerry hat seinen Kurzbesuch in Israel beendet und ist nach Brüssel gereist. Gemäß Angaben des US-Außenministeriums war Kerry zuvor mit Israels Regierungschef Netanyahu zusammengekommen. Ein Treffen mit Palästinenser Präsident Abbas wurde abgesagt, ohne dass Gründe genannt wurden. Kerry will bei den Friedensgesprächen vermitteln. Israel und die Palästinenser streiten sich über die Freilassung von 26 palästinensischen Häftlingen. Im Rahmen der jüngsten Friedensverhandlungen hatte Israel diese zugesagt, stellt nun aber die Bedingung, dass die aktuellen Friedensgespräche verlängert werden. Die internationalen Geldgeber unterstützen das hochverschuldete Griechenland mit weiteren 8,3 Milliarden Euro. Das haben die Finanzminister der Euroländer in Athen beschlossen. Ein großer Teil des Geldes wird noch diesen Monat ausbezahlt. In Frankreich ist der neue Premierminister Manuel Valls daran, sein Kabinett zusammenzustellen. Präsident Hollande hatte Valls am Abend als Premier eingesetzt. Er löst Jean-Marc Ayrault ab, der mit seinem gesamten Kabinett zurückgetreten ist. Die französischen Sozialisten zogen so die Konsequenzen aus der Niederlage bei den Gemeindewahlen vom Sonntag. In der Schweiz sucht die Polizei weiterhin nach einem vermissten Mädchen aus Unteräggeri im Kanton Zug. Die 11-Jährige verließ gestern um 8 Uhr morgens ihre Unterkunft in einem Internat in Richtung Schule. Dort kam sie aber nicht an. Die Zuger Polizei ermittelt in allen Richtungen, auch im Umfeld der Familie. Die Kantone sollen genügend Ärztinnen und Ärzte ausbilden müssen. Mit diesem Anliegen der Volksinitiative «Stopp dem Ärztemangel» wird sich nun das Parlament befassen. Die grünliberale St. Galler Nationalrätin Margret Kessler hat den Initiativtext direkt als parlamentarische Initiative eingereicht, zusammen mit 71 weiteren National- und Ständeräten. Die Volksinitiative selber wird zurückgezogen. Die Unterschriftensammlung sei schwierig verlaufen, teilten die Initianten mit. Die Sammlung werde nun gestoppt, denn mit der parlamentarischen Initiative komme das Anliegen schneller ins Parlament. Die Firma Crossrail will in Brig 70 Lokführer aus Italien anstellen für Gütertransporte auf der Nord-Süd-Achse. Die Lokführer sollen 3.350 Franken pro Monat verdienen. Das ist etwa ein Drittel weniger als SBB Cargo und BLS zahlen. Die Gewerkschaft spricht von einem Skandal. Das Wetter. Abgesehen von Schleierwolken ist es heute und morgen meist sonnig. Über dem Jura, den Voralpen und den Tessiner Bergen bilden sich jeweils Quellwolken. Und im Jura kann es heute vereinzelt auch regnen. Die Temperatur reicht sommerliche 19 bis 23 Grad.
Uhr, so geht es hier im Rendezvous gleich weiter. Vom Provokateur zum Premier, Manuel Valls, der neue französische Ministerpräsident. Dann Katz-und-Maus-Spiel im Zürcher Rotlichtmilieu.
Dann kommt die Polizei von unten, dann säkeln die Frauen um den Block herum und stehen dann unten und die Polizei steht wieder oben, dann säkelt es wieder so.
Prostituierte beklagen strengere Kontrollen der Polizei. Doch Polizeivorsteher Richard Wolf winkt ab.
Es gilt nach wie vor Augenmaß und Verhältnismäßigkeit.
Dann braucht die Schweiz den Gripen, Sicherheitspolitiker im Schlagabtausch. Und der Blick zurück auf den Monat März. Es ist auch ein Blick voraus, denn vieles steht erst am Anfang. Russland zum Beispiel werde sich mit der Krim nicht zufrieden geben, sagt ein Experte.
Die Krim ist die Vorspeise.
Prägende Worte, auch das später hier bei uns. Er gilt vielen als enfant terrible, er ist populär und ehrgeizig, ein Querdenker, Manuel Valls. Nun soll er Frankreichs Regierung aus der Krise führen. Als Reaktion auf die miserablen Resultate bei den Gemeindewahlen hat ihn Präsident Hollande zum neuen Premierminister gemacht. Nur, Manuel Valls war in der Sozialistischen Partei lange ein Außenseiter. Er zeigte keinen Respekt vor linken Tabus und erntete dafür den Applaus der Opposition. Kann das gut gehen? Dazu Rudolf Mäder aus Paris.
Der neue Premier Manuel Valls provoziert die Genossen immer wieder. Die Linke dürfe das Thema Law and Order, Gesetz und Ordnung, nicht einfach der Rechten überlassen, sagt er mit flammenden Worten. Sie müsse die Kriminalität entschieden bekämpfen. Die Täter seien nicht einfach Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es sei falsch, nur auf die Verbrechensverhütung zu setzen.
C'est lié. Pour lutter contre la sécurité, il faut de la prévention et de la lutte acharnée contre la délinquance. Pour restaurer la République dans les quartiers.
Als Innen- und Polizeiminister ließ Valls immer wieder illegale Roma-Lager räumen. Er sagt, es sei eine Illusion zu glauben, dass man das Roma-Problem allein durch Integration lösen könne.
C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie.
Die Roma müssen nach Bulgarien oder nach Rumänien zurückkehren. Kein Wunder, nennen viele Valls schon bald den Sarkozy der Linken. Auch in der Wirtschaftspolitik liegt der neue Premierminister nicht im sozialistischen Mainstream. Er fordert nicht mehr Sozialausgaben, sondern ruft dazu auf, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Er bezeichnet die von den Sozialisten als Errungenschaft gefeierte 35-Stunden-Woche als Idee von gestern.
Est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90?
Diese Tabubrüche schockieren viele Linke. Doch sie sind wohl auch die Erklärung für Valls Popularität bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Vorsichtiger Optimismus dominiert nach seiner Ernennung zum Premierminister bei Passanten bei einem Zeitungskiosk an der Place de Commerce im 15. Arrondissement von Paris.
Oui, c'est une bonne chose. Oui, oui, parce que c'est un homme décidé.
Ça va changer un peu.
Das ist eine gute Sache. Er weiß, was er will. Das bringt frische Luft.
Enfin, je m'y connais pas trop en politique, mais bon, je trouve que ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être pas mal.
Ich verstehe nicht viel von Politik, aber das scheint gut zu sein, meint ein junger Mann mit weißen Kopfhörern in den Ohren. Eine energische Frau sagt skeptisch, Wir werden sehen, was er taugt. Doch fügt versöhnlich hinzu.
J'espère que ce sera mieux que l'ancien quand même. Parce qu'il faut quand même que ça change un peu. Hein. Parce que là, la France, elle a besoin d'un peu d'un coup de pied en fait, un coup de pouce, c'est important.
Ich hoffe, er ist besser als der alte Premierminister. Frankreich braucht einen Ruck, braucht Veränderung. Es scheint, François Hollande hat seine Karten geschickt gespielt. Das einzige Problem für den Präsidenten, wenn Valls so populär bleibt, wie er ist, dann könnte er Hollande bei der Präsidentenwahl im Jahr 2017 als Konkurrent gefährlich werden.
Ein Strichplatz am Stadtrand statt des Straßenstrichs in der Nähe des Hauptbahnhofs und strengere Vorschriften für Sex-Etablissements. Die Stadt Zürich hat vergangenes Jahr die Regeln für das Sexgewerbe geändert mit dem Ziel, die Bedingungen für die Prostituierten, aber auch für die Bevölkerung zu verbessern. Die Stadt hat heute eine positive Bilanz gezogen. Ganz anders sehen es aber jene, die sich für die Anliegen der Sexarbeiterinnen einsetzen. Zürich-Korrespondent Cordin Vinzenz mit einem Bericht aus dem Rotlichtviertel an der Zürcher Langstrasse.
Jeannette Vernet betreibt eine Bar in einer Seitenstraße der Langstrasse. Sie war früher Sozialarbeiterin, jetzt ist ihre Bar ein Treffpunkt für viele Prostituierte, die im Quartier arbeiten, ein Ort, wo sie ihr Herz ausschütten können. Der Versuch, eine dieser Sexarbeiterinnen für ein Interview zu gewinnen, schlägt fehl. Die Frauen hätten Angst, erklärt Jeannette Vernet, weil die Polizei in den letzten Monaten massiv die Schraube angezogen habe.
Sie haben einfach Angst vor der Repression oder auch, dass man die Stimme könnte erkennen im Radio und dass dann aufgrund von dem Bussen verteilt werden.
Zwar ist die Straßenprostitution im bekanntesten Rotlichtviertel der Schweiz seit langem verboten, aber seit vor einem halben Jahr der Straßenstrich am Silke geschlossen worden ist, greift die Polizei hier konsequenter durch. Dabei trennt legal und illegal ein schmaler Grat, erklärt Jeannette Vernet bei einem Rundgang durchs Quartier, wo wir immer wieder auf Sexarbeiterinnen treffen, die am Straßenrand stehen.
Wenn sie jetzt einfach so stehen, ohne dass sie mit jemandem redet, dann passiert nichts. Aber wenn du jetzt herlaufst und sie sagen irgendwie «Hoi» oder so, oder sie kennen dich vielleicht auch schon und fragen «Wie geht's?» oder so etwas, dann gibt es Buss und Wegweisung.
Das sei oft ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel hier zwischen Prostituierten und Polizisten.
Dann kommt die Polizei von unten, dann säkelt die Frauen um den Block herum und stehen dann unten und die Polizei steht wieder oben, dann säkelt es wieder so. Also die armen Siechen machen Kilometer.
Problematisch findet Vernet, die Frauen könnten nicht mehr in Ruhe auf der Straße mit einem Freier verhandeln und abschätzen, ob dieser vertrauenswürdig ist.
Nachher hat man ihn im Zimmer und merkt, das ist irgendein voll durchgeknallter Typ und bringt ihn dann nicht mehr raus.
Die rigideren Polizeikontrollen sind das eine. Daneben kritisieren die Organisationen, die sich für die Prostituierten einsetzen, die strengeren Auflagen für Sexsalons. Diese hätten zum Ziel, das Sexgewerbe möglichst aus der Stadt zu vertreiben, glauben sie. Auch kleinere Salons, wo die Frauen vergleichsweise selbstbestimmt arbeiten können, brauchen eine baupolizeiliche Genehmigung und die gibt es nur in Quartieren mit einem Wohnanteil von unter 50%. Dazu gehört weder das Langstraßenquartier noch die meisten anderen Quartiere in Zürich. Rebecca Angelini von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration sagt darum:
Im Prinzip ist es für Salons gar nicht mehr möglich, legal im Stadtgebiet zu bestehen.
Die Zahl legaler Sexsalons nimmt seit längerem ab in Zürich, gerade auch im Langstraßenquartier. Die neuen Auflagen haben diese Entwicklung noch beschleunigt. Erklärtes Ziel der städtischen Politik ist es, den Prostituierten gute, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu bieten. Der Strichplatz am Stadtrand bietet das aber nur für einen kleinen Teil der Frauen. Die anderen würden in die Illegalität gedrängt, so die Kritik.
Der Bericht von Cordin Vinzenz. Die Behörden der Stadt Zürich weisen diese Kritik zurück. Wenn man daran denke, wie die Zustände auf dem Silke früher waren, habe sich die Situation für die Sexarbeiterinnen dank der Massnahmen der Stadt verbessert. Und das Milieu aus dem Langstraßenquartier oder gar aus der Stadt zu vertreiben, sei sicher nicht das Ziel, sagt der Zürcher Polizeivorsteher Richard Wolf im Gespräch.
Diese versteckte Agenda gibt es ausdrücklich nicht. Wir müssen sehen, dass in den 90er Jahren und anfangs der 2000er Jahre die Situation sehr, sehr krass war im Langstraßenquartier. Und dagegen wurden Maßnahmen ergriffen. Aber es geht nicht darum, das jetzt vollständig zum Verschwinden zu bringen, sondern es geht darum, eine neue Balance zu finden. Das ist eigentlich das Ziel.
Es gibt aber auch die Beobachtung, dass die Polizeipräsenz, seit der Straßenschicht am Sielke geschlossen wurde, massiv gestiegen ist. Warum ist das nötig aus Ihrer Sicht?
Das stimmt so nicht. Die Polizeipräsenz ist nur unmittelbar nach der Schließung des Straßenstrichs am Sielke erhöht worden im Langstraßenquartier, um zu verhindern, dass der Straßenstrich sich vom Sielke in die Langstraße hin verlagert. Das dauerte ungefähr einen Monat, die erhöhten Polizeipräsenzen. Und danach, als man sah, dass es tatsächlich keine Verlagerung gab, sind die Polizeikontrollen wieder stark zurückgegangen und liegen jetzt unter der normalen Kontrollen im Langstraßenquartier.
Ist denn die Polizei auch gleich tolerant, wie sie früher war, dass man eben auch einmal eine Verhandlung von Freiern mit einer Prostituierten auf der Straße zulässt?
Es gilt nach wie vor Augenmaß und Verhältnismäßigkeit. Es gab eine verstärkte Aufmerksamkeit während dieser heißen Phase und jetzt heißt es eigentlich zurück zum Normalzustand.
Es wird beklagt, dass diese Kleinstsalons, wo Frauen mehr oder weniger selbstständig arbeiten können, immer mehr auch verschwinden, weil es eben diese Bestimmung gibt im Baugesetz, die dürfen nicht in Wohnquartieren sein. Ist das nicht ein Problem, dass man dann genau diese Salons eben doch aus dem Langstraßenquartier verdrängt?
Diese Situation ist in der Tat schlimmer oder stärker, als wir das eigentlich beabsichtigt hatten. Wie gesagt, die Absicht ist nicht, die Prostitution zum Verschwinden zu bringen. Kleinstsalons sollen weiterhin eine Möglichkeit haben, auch im Langstraßenquartier zu funktionieren.
Das heißt, man muss diese Baugesetzvorschrift ändern.
Das ist gegenwärtig tatsächlich die Diskussion im Stadtrat. Wie können wir die gesetzlichen Grundlagen so anpassen, dass eben die Kleinstsalons auch in Zukunft legal weiterhin möglich sind im Langstraßenquartier?
Das war Richard Wolf, Polizeivorsteher der Stadt Zürich, auf Fragen von Cordine Vinzenz. Die Abstimmung zum Kauf des Gripen-Kampfjets lässt alte Sicherheitsfragen wieder aktuell werden. Braucht die Schweiz überhaupt zusätzliche Kampfflugzeuge? Oder sind die 2,5 Milliarden Franken für die 22 Jets falsch investiert? Eine sicherheitspolitische Streitfrage. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Vor Veränderungen steht die Schweizer Luftwaffe so oder so. Denn die Zeit der über 30-jährigen F-5 Tiger Jets neigt sich dem Ende zu. Bleiben noch die 32 F-18 Flugzeuge, die seit 17 Jahren im Einsatz sind. Die reichen aus, findet SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Evi Allemann vom Stopp-Gripen-Komitee.
Wir haben eine Luftwaffe, die über 32 F-18 verfügt, die erst kürzlich modernisiert wurden, die einsatzbereit sind noch bis ins Jahr 2030 und die einen sicheren Luftschirm garantieren.
Evi Allemann nimmt das Nachbarland Österreich zum Vergleich. Österreich habe nur 15 Eurofighter und sorge also mit noch weniger Kampfjets für Sicherheit. Die Hauptaufgabe der Schweizer Luftwaffe ist der sogenannte Luftpolizeidienst. Das heißt, den Luftraum zu überwachen und nicht identifizierte Flugzeuge zu überprüfen. Im normalen, friedlichen Alltag seien die 32 FA-18 vielleicht schon ausreichend, sagt hingegen SVP-Ständerat und Gripen-Befürworter Alex Kuprecht. Aber eine verantwortungsbewusste Sicherheitspolitik dürfe sich nicht nur an friedlichen Zeiten orientieren.
Und hier haben wir auch die Situation so zu gestalten, dass wir während einer bestimmten Zeit auch in außerordentlichen Lagen fähig sind, unseren Luftraum zu verteidigen.
Und für Krisenzeiten seien die 32 FA-18 zu wenig. Mit dieser Flotte könnte die Schweizer Luftwaffe nur während rund 2,5 Wochen permanent Kampfjets in der Luft haben, sagen Fachleute. Diese Zeit könnte man mit den 22 Gripen etwa verdoppeln. In Krisensituationen ein wichtiger Zeitgewinn, finden die Gripen-Befürworter. Doch die Gegner neuer Kampfflugzeuge haben Mühe mit solchen Planspielen. Das seien alles total unrealistische Szenarien, die von einem großen europäischen Krieg ausgingen, sagt die Sozialdemokratin Evi Allemann.
Das passiert erst, wenn die NATO kollabiert und wenn zig unwahrscheinliche Prämissen wirklich eintreffen, die nicht absehbar sind.
Selbst der offizielle Armeebericht halte einen militärischen Angriff auf die Schweiz auf absehbare Zeit für unwahrscheinlich, heißt es bei den Gripengegnern. Er sei kein Katastrophenprophet, entgegnet darauf Alex Kuprecht. Aber er finde es gefährlich, sich in ständiger Sicherheit zu wiegen.
Wie realistisch war es vor einem Jahr, dass die Krim von der Ukraine abgespalten wurde? Wir wissen nicht, was im Jahre 2025 und 2030 sein wird. Wir haben uns aber auf den Eventualfall entsprechend vorzubereiten.
Und in der Konsequenz heiße das auch?
Die Schweiz ist ein neutrales Land. Damit kommt ein Anschluss an ein Bündnis wie die NATO nicht in Frage. Das bedeutet, dass wir unseren Luftraum eigenständig zu schützen haben.
Einen Anschluss an die NATO will auch Evi Allemann nicht, aber sie setzt trotzdem auf internationale Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit der italienischen und der französischen Luftwaffe habe auch kürzlich funktioniert, als eine äthiopische Passagiermaschine nach Genf entführt wurde.
Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, mit unserem kleinen Luftraum mit den Nachbarstaaten zu kooperieren. Wir haben Kooperationsabkommen mit allen unseren Nachbarstaaten. Man kann diese noch vertiefen. Und einsam sind wir auf weiter Flur sowieso verloren.
Der Entscheid, ja oder nein zum Gripen, ist auch eine Antwort auf die Frage, wie viel muss die Schweizer Luftwaffe selber leisten können.
Der Bericht von Elmar Plotzer. Es ist 9:09. NFP 65. Hinter diesen Ziffern und Zahlen versteckt sich ein nationales Forschungsprogramm, das nach Antworten sucht, wie Schweizer Städte möglichst sinnvoll wachsen können. Vor allem sollen sich Bausünden aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Ganz besonders gilt das fürs Tessin, denn dort, so warnen die Forscher, wird die NEAT für große Veränderungen sorgen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Der Atlas über die Città Ticino ist ein großformatiges Ding. Er enthält Landkarten, Satellitenbilder, Planskizzen und Fotos. Der Atlas zeigt, 1938 war die Magadino-Ebene noch ein verlassenes und wildes Land. Ab 1960 zeigt die Landeskarte den Staudamm im Verzaskatal. 1973 zerschnitt die Gotthard-Autobahn die Ebene. Bis heute sind ihr ein Durcheinander von Einkaufszentren, Produktionsbetrieben und Siedlungen gefolgt. Die Raumplanung ist Sache der Gemeinden, erklärt Architekt und Projektleiter Michele Arnaboldi den Mangel an gesamtheitlicher Planung im Tessin. Fast jede Gemeinde wollte Shoppingzentren und Fabriken als Steuerzahler haben.
Unser Territorium fino adesso è sempre stato usato come merce.
Landschaft wurde wie Ware verbraucht, nicht wie ein Freund behandelt. Das Resultat sind die große Unordnung und die Verkehrsprobleme von heute. Arnaboldis Kritik kommt spät, denn bald werden im Tessin die NEAT und der Ceneri-Basistunnel eröffnet. Dann halbiert sich die Dauer einer S-Bahnfahrt von Lugano nach Bellinzona auf 12 Minuten. Locarno rückt auf 22 Minuten Fahrzeit an Lugano heran. Neue Pendlerströme werden also entstehen. Wer in Lugano arbeitet, wird ohne weiteres in Locarno oder bei Bellinzona wohnen können. Beispiel: der Bahnhof Giubiasco. Er ist heute ein verschlafener Ort, aber in nur 4 Jahren soll sich hier die Zahl der Bahnpassagiere verdoppeln. Gemeinsam mit Kanton und Gemeinde arbeiten die Forscher an einem Masterplan für Giubiasco.
Gli scambi per e da Locarno, per e da Bellinzona si fanno a Giubiasco, una specie di Argoldau del Ticino.
Der Bahnhof Giubiasco wird zum Dreh- und Angelpunkt des Bahnsystems im Tessin, zu einem Art Goldau des Tessins, erklärt Enrico Sassi, Dozent und Mitautor der Studie. Zugleich liegt der Bahnhof nur 300 Meter entfernt von der geschützten Flusslandschaft, die sich von Giubiasco 12 Kilometer weit bis zur Mündung des Ticino erstreckt.
Eine Zone parzialmente industriale.
Der Bahnhof ist heute umgeben von Industrieanlagen, sagt Michele Arnaboldi. Auf den heutigen Industrieflächen könnte ein neues Quartier entstehen, in Fußwegdistanz zum Bahnhof. Mit der NEAT wird dieser Ort plötzlich hoch attraktiv. Der Bauboom und auch die Verschandelung sind an der Region um Bellinzona bisher eher vorbeigegangen. Jetzt wird die Region zu einem Brennpunkt der Entwicklung. Mit den schnelleren Zügen vergrößern sich die Pendlerdistanzen. Neue Wohnquartiere wachsen in die Peripherie bis nach Biasca hinauf. Dieselbe Entwicklung wurde in der Deutschschweiz schon beobachtet und beklagt. Solche Kritik und Ratschläge haben viele Debatten ausgelöst, sagt Michele Arnaboldi über sein Forschungsprojekt. Die Raumplanung muss eine andere werden, sagt er. Stattdessen werde abgewartet, bis die Züge durch die NEAD-Tunnel fahren. Der politische Wille fehlt, Ortsbilder und Landschaften zu planen, sagt Arnaboldi. Und angesichts der baldigen NEAD-Inbetriebnahme sei es schon spät.
Non bastano gli architetti, non bastano i pianificatori, ma ci vuole veramente il supporto politico.
Michele Arnaboldi sagt, es braucht nicht nur Architekten und Raumplaner. Der Ball liegt jetzt bei der Politik.
Die Zuwanderungsinitiative, sie muss noch umgesetzt werden. Die zweite Röhre am Gotthard, sie ist andiskutiert. Ein malaysisches Passagierflugzeug, es ist immer noch unauffindbar. Vieles, was den März geprägt hat, ist noch längst nicht abgeschlossen. Unter diesem Motto die Worte des Monats, zusammengestellt von Daniel Hubacher.
Die Behörden in Malaysia stehen vor einem Rätsel.
At the moment we have no information of
anything. We have not found anything that appears to be objects.
Flug MH370 mit 237 Menschen an Bord verschwand in den ersten Märztagen von den Radarschirmen und war nicht mehr gesehen. Bis heute. Luftfahrtjournalist Andreas Späth will nicht glauben, was niemand sieht.
Ich gehe schon davon aus, dass irgendwie Trümmerteile auftauchen werden, weil selbst in so einer endlosen See kann nicht ein Flugzeug auf Nimmerwiedersehen vollkommen verschwinden. Das glaube ich nicht.
Während weiter nach dem verschollenen Flugzeug gesucht wird, sucht die Schweiz nach einem Weg, wie die Zuwanderungsinitiative umgesetzt werden könnte.
Was wir tun müssen, und der Bundesrat dankt Ihnen für Ihre Unterstützung, was wir tun müssen, ist mit der Arbeit jetzt zügig vorangehen.
Das heißt, vorläufig wird diskutiert, aber nicht mit den Initianten der Initiative, befürchtet SVP-Chef Toni Brunner.
Stutzig macht uns schon, dass man jetzt in diese Expertengruppe des Bundesrates alle nimmt, die die Initiative der SVP bekämpft haben, aber die Initianten werden außen vor gelassen.
Eine Massenauswanderung hat die Ukraine erlebt in diesem März 2014. Quasi über Nacht hat das Land die Halbinsel Krim an Russland verloren. 23 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet, riefen die russischen Stimmungsmacher auf der Krim, und die Abspaltung war perfekt. Unterdessen ringt die internationale Gemeinschaft um eine adäquate Antwort auf das dreiste Vorgehen von Präsident Putin. Zu diesem Zweck sind die USA und Europa näher zusammengerückt. Man will sich in der schweren Stunde die Hände reichen und Härte demonstrieren. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte es so.
Also muss man realpolitisch anerkennen, was geschehen ist, und aber auch sagen, stopp.
Stopp heißt für Putin vorläufig ein paar Einreiseverbote und ein paar eingefrorene Konti. Russland-Experte Eberhard Schneider bezweifelt, ob das Putin beeindrucken wird.
Man kann auch die andere Position vertreten. Die Krim, es ist die Sakuska, die Vorspeise. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob die Krim sozusagen die letzte Station in Putins Machtwillen ist. Die jetzigen Sanktionen sind vorsichtig abgehalten, um Putin noch die Möglichkeit zu geben, weitere Eskalation zu vermeiden. Aber es wird sich zeigen, ob das so aufgeht.
Während sich die Welt also weiter mit der Krim beschäftigt, ist die Schweiz daran, einem Mythos ein weiteres Loch durch die Innereien zu schlagen. Stundenlang hat sich der Ständerat mit der zweiten Röhre am Gotthard beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, doch sie soll gebaut werden. Verkehrsministerin Doris Leuthard erklärt die Vorzüge so.
Mit einer zweiten Tunnelröhre können wir den Verkehr richtungsgetrennt in separaten Tunnelröhren führen, und das Risiko von Frontal- und Streifkollisionen nimmt zweifelsfrei ab.
Mit diesem Argument konnte SP-Ständerat Paul Rechsteiner wenig anfangen. Wie er es auch drehte und wendete, der Gotthard bleibt ein mathematisches Unding.
mit Verlaub, auch mit allen schönen Worten, werden Sie der Bevölkerung nicht weismachen können, dass 1 und 1 plötzlich nicht mehr 2, sondern 1 ergeben soll.
Und dann war da noch die Nacht der Oscars.
And the Oscar goes to...
Kate Blanchett zum Beispiel. Sie wurde mit dem Oscar als beste Schauspielerin geehrt. Und sie bedankte sich so, wie man es sich von Hollywood-Größen gewohnt ist.
Thank you so much. Thank you.
Der März sozusagen im Zeitraffer von Daniel Hubacher. Es ist Punkt 1. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen höheren Berufsabschluss, nur kennt den niemand, niemand stellt Sie ein. Eines von den Problemen, das es in der Schweiz mit der Berufsbildung gibt. Wir sprechen darüber gleich auf SRF 1 und 4 im Tagesgespräch nach dem Wichtigsten in den Schlagzeilen, Karin Britsch.
Die Ukraine muss künftig 30% mehr für Gas aus Russland zahlen. Damit macht Russland seine Drohung wahr. Die Ukraine habe mehr als 1,7 Milliarden Dollar Schulden, begründet der russische Energiekonzern Gazprom den Entscheid. Griechenland erhält weitere 8,3 Milliarden Euro von internationalen Geldgebern. Ein großer Teil des Geldes wird noch im April ausbezahlt. Das eidgenössische Parlament wird sich mit dem Anliegen befassen, dass in der Schweiz genügend Ärzte ausgebildet werden. Die Volksinitiative «Stopp dem Ärztemangel» wird gestoppt und direkt als parlamentarische Initiative eingereicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.